das ist ganz, ganz entscheidend, dass die Menschen verstehen, es kommt ganz persönlich auf sie selbst an, die ersten Stunden und Tage einer Katastrophe, wie auch immer geartet, für sich selbst zu sorgen, weil staatliche oder auch Hilfsorganisationen die Masse an Unterstützungsleistungen für jeden Einzelnen gar nicht leisten können. Also da ist wirklich jeder erwachsene Mensch gefordert, für sich selbst zu sorgen und weg von dieser Vollkasko-Mentalität, der Staat wird es schon richten.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ErstStimme, dem Podcast für politische Bildung. Wir sprechen jeden Monat mit Menschen, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft was zu sagen haben oder etwas darüber zu sagen haben. Heute geht es bei uns um das Thema Krisenresilienz. Ich bin Michael Schöppe, schönen guten Tag zusammen. Ja, der neue Bundestag ist jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal zusammengekommen und Union und SPD sind ja gerade dabei, eine neue Regierung zu bilden. Und noch in der alten Besetzung hat das Parlament, man kann es glaube ich so sagen, ein historisches Sicherheitspaket beschlossen. Der Bund, der darf jetzt Schulden in Milliardenhöhe machen, um unsere Verteidigung besser aufzustellen. Dabei gibt es nicht nur die Gefahren durch Russlands Präsident Wladimir Putin, das Risiko durch Naturkatastrophen, Pandemien und weltweite Migration steigt. Wir müssen dann nur in die letzten Jahre gucken. Und die Krisen dieser letzten Jahre, die haben uns auch gezeigt, dass wir robuste Strukturen und schnelle Reaktionsfähigkeit brauchen, um da durchzukommen. Ich stelle heute die Frage, wie widerstandsfähig ist Deutschland? Was können Politik und Behörden tun? Und was jeder Einzelne von uns? Das möchte ich mit einem besprechen, der sich mit dem Thema bestens auskennt. Er war Generalleutnant der Luftwaffe. Er war von 2015 bis 2024 Inspekteur der Streitkräftebasis. Das war mal eine große militärische Organisationseinheit der Bundeswehr. Er kommandierte unter anderem den Hilfseinsatz im Hochwasserkatastrophengebiet im Ahrtal im Juli 2021. Und seit Sommer 2024 ist er bei der Malteser Hilfsorganisation der Bundesbeauftragte für Krisenresilienz, Sicherheitspolitik und zivil-militärische Zusammenarbeit. Und die Rede ist von Martin Schelleis. Schönen guten Tag, Herr Schelleis.
Guten Tag, Herr Schöppe.
Schön, dass Sie Zeit haben. Ich glaube, man könnte keinen besseren gewinnen für diesen Podcast zum Thema Krisenresilienz. Und vielleicht holen wir einmal alle Hörerinnen und Hörer ab. Darunter versteht ja jeder so ein bisschen was anderes. Was ist denn aus Ihrer Sicht Krisenresilienz?
Krisenresilienz ist die Widerstandsfähigkeit bzw. die Erholungsfähigkeit eines Systems nach einem Angriff. Ganz platt gesprochen, kommt ursprünglich aus der Psychologie, aber hat mittlerweile Eingang gefunden. Sie haben es gesagt, viele verstehen da so in etwa das Gleiche drunter. Meine Interpretation ist, ein System, die Möglichkeit eines Systems, sich wiederherzustellen, die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen, wenn eine Störung von außen eingetreten ist.
Störung, ich habe es gesagt, gibt es ja einige dieser Tage. Vielleicht fangen wir mit einer Bestandsanalyse an, Herr Schelleis. Wie widerstandsfähig ist denn die Bundesrepublik Stand heute?
Das kommt darauf an, welchen Bereich man ins Auge fasst. Sie haben in der Anmoderation ja schon einige Aspekte gebracht, die die Resilienz, die Sicherheit der Menschen in Deutschland berühren. Das ist ganz augenfällig. Der aktuelle Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit dem Potenzial der Ausweitung auch auf andere Staaten, auf NATO-Mitgliedstaaten in Europa. Das ist auch mit Folgen für uns der Nahostkonflikt, der nicht gelöst ist, der auch ebenfalls ausweiten kann mit unmittelbaren Folgen für Deutschland. Es sind auch, das haben Sie angesprochen, die Naturkatastrophen, die Großschadenslagen, die auch aus terroristischen oder kriminellen Aktivitäten entstehen können. Also eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Störungsmöglichkeiten, die nicht nur Kleinigkeiten sind, sondern Großschadenslagen in Deutschland verursachen können. Und insgesamt sind wir darauf nicht gut vorbereitet.
Woran liegt das? Vielleicht haben Sie zwei, drei Gründe nennen, warum wir nicht gut vorbereitet sind?
Also was augenfällig ist, die militärische Abwehrbereitschaft, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands im Bündnis hat über viele Jahre gelitten. Deutschland wurde, so war das politische Diktum, war von Freunden umgeben. In den 90er Jahren wurde das so konstatiert und entsprechend wurden die militärischen Fähigkeiten nicht mehr in dem Maße gepflegt, wie es hätte sein müssen, um heute eine veritable Verteidigungsfähigkeit auftragsangemessen zu haben. Das ist erkannt. Sie haben auch angesprochen, dass die wahrscheinliche neue Bundesregierung mit Unterstützung des Bundestages sehr viel Geld bereitstellen wird, um diese Probleme zumindest auf der Zeitachse zu lösen.
Das dürften Sie doch begrüßen, oder?
Absolut. Das ist eine sehr positive Signal, dass die, ja, wie gesagt, wahrscheinliche neue Regierung erkannt hat, dass hier jetzt geklotzt werden muss und nicht gekleckert werden darf. Kommen da vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Was da auch noch dazu gehört, denn es ist nicht nur die militärische Verteidigungsfähigkeit, einhergehen muss das mit der zivilen Verteidigung. Die zweite Säule der Gesamtverteidigung, ein Konzept aus dem Kalten Krieg, was aus meiner Sicht überholt werden muss, weil Gesamtverteidigung, bestehend aus den Säulen militärische und zivile Verteidigung, eben einen Angriff von außen, einen militärischen Angriff von außen insinuiert. Und angesichts der Risiken für die Sicherheit, der Resilienzrisiken, müssen wir den Fokus eigentlich erweitern. Und da ist momentan noch sehr viel im Argen. Es gibt gar kein Konzept. Es gibt ganz viele Akteure im föderalen System. Und das ist einer der beitragenden Gründe, weshalb hier noch deutlich mehr zu leisten ist als beim Militär.
Lassen Sie uns doch, Herr Scheller, jetzt vielleicht mit dem Militär anfangen, in einem ersten Schritt und in einem zweiten Schritt dann auf die zivilen Organisationen wie die Malteser zu sprechen kommen. Sie haben jetzt gesagt, Geld, das ist schon mal ein richtiger Weg, das begrüßen Sie. Nun sagt man aber ja auch oft, Geld ist nicht alles. Und ich als Laie natürlich habe manchmal den Eindruck, dass der Bundeswehr auch Milliardengelder nicht helfen, weil da vielleicht Strukturen zu langsam sind. Ich meine, Sie waren jahrelang dabei. Liege ich damit falsch oder was muss ich in Sachen Resilienz beim Militär noch tun, außer mehr Investitionen?
Also die Kritik ist durchaus berechtigt an der Schnelligkeit der Umsetzung von politischen Entscheidungen, die aufgrund von militärischen Empfehlungen getroffen werden, was die Struktur der Streitkräfte, was die Fähigkeiten, die Ausstattung, die personelle, materielle Ausstattung angeht, die ist durchaus berechtigt. Und übergeordnet ist das ja auch eine der Forderungen jetzt an die neue Bundesregierung, nicht nur das Geld wahllos sozusagen zu investieren, sondern auch zugleich in vernünftige Strukturen, sodass das Geld jetzt nicht verprasst wird regelrecht, sondern eher zielgerichtet investiert. Und die Kritik ist durchaus berechtigt. Andererseits, wir haben einen Kernhaushalt im Verteidigungs-Einzelplan 14 von 53 Milliarden Euro. Das entspricht so grob 1,3% des Bruttoinlandsprodukts und nur durch die Hinzurechnung von Titeln oder von Geldern aus anderen Titeln, zum Beispiel Unterstützung für die Ukraine, kommen wir im Jahr 2024 auf die längst zugesagten 2%. Mhm. Das ist aber nicht alles Geld, was der Bundeswehr unmittelbar zugutekommt, sondern im Gegenteil, durch die massiven Unterstützungsleistungen aus dem Bestand der Bundeswehr sind die Fähigkeiten der Bundeswehr sogar noch reduziert worden. Mhm. Und unabhängig von irgendeiner aktuellen Krise gibt es die grobe Vorgabe, 30% eines Verteidigungsbudgets regelmäßig zu investieren. Also nicht in Personal oder in Betriebskosten, sondern richtig investieren. Und das haben wir über Jahrzehnte verfehlt. Wir waren in den 10er-Jahren bei 17%. Und erst durch das Sondervermögen von 22 ist wirklich eine Anschubfinanzierung erfolgt, die die Jahrzehnte aufgelaufenen Defizite jetzt verspricht zu beheben. Das muss man ins Verhältnis setzen. Vor 50 Jahren, die sozialliberale Koalition, Willy Brandt als Kanzler, waren 3,4% des Bundeshaushaltes für Verteidigung aufgewandt und aus dem Kernhaushalt, wie angesprochen, noch nicht mal 1,5% aktuell. Das muss sich ändern, aber das ist auch eine Erläuterung vielleicht oder eine Erklärung, warum jetzt solche gewaltigen Summen erforderlich sind.
Und sind Sie diesmal optimistisch, dass sich was tut? Weil es gibt ja schon viele Verteidigungsminister, die gesagt haben, wir reformieren jetzt die Bundeswehr und ich glaube, für viele war es enttäuschend, die Maßnahmen, die gekommen sind. Jetzt ist das Geld da. Sind Sie diesmal optimistisch, wenn wir uns in 5 Jahren nochmal unterhalten würden, dass sich wirklich was getan hat?
Ich bin zuversichtlich, weil das Verständnis, dass sich diesbezüglich etwas tun muss, bei allen Akteuren da ist. Und das ist ja nicht nur die Exekutive, es ist ja nicht nur die Bundeswehr, sondern es ist auch ganz stark das Parlament und erstaunlicherweise gerade diejenigen im Parlament, die sehr starke Wahlkreisinteressen oder Klientelpolitik vertreten, zum Nachteil eigentlich der Bundeswehr, weil dann nicht die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Beispielsweise werden Schiffe gekauft, die die Marine gar nicht gefordert hat, um Werften an der Ostsee zu halten. Das ist zwar insgesamt politisch nachvollziehbar, aber für die Bundeswehr jetzt nicht unbedingt hilfreich. Also auch da müssen sich die handelnden Personen am Riemen reißen sozusagen und wirklich die militärisch hochpriorisierten Fähigkeiten nun investieren und nicht in Nebenschauplätze. Also insofern ja, es muss sich in der Bundeswehr was tun, es muss sich in der Exekutive was tun, aber auch im Parlament.
Brauchen wir wieder eine Wehrpflicht, um resilienter zu werden?
Wir haben die Wehrpflicht, wir haben sie ja nur ausgesetzt, beziehungsweise die Verpflichtung zur Ableistung des Grundwehrdienstes. Aus meiner Sicht ist das unumgänglich. Wenn Sie sehen, was aktuell schon an Menschen fehlt, formal ist die Vorgabe ja 203.300 Dienstposten aktiv. Aktuell sind es 20.000 weniger besetzt. Aber faktisch ist der heutige Bedarf liegt schon höher. Und wenn jetzt die NATO-Pläne nach dem 24. Februar 2022, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, wenn die ins Werk gesetzt werden, die liegen nämlich vor, die zusätzlichen Forderungen, dann wird Deutschland weitere 30.000 bis 40.000 Soldaten und Soldatinnen stellen müssen. Und da ist noch gar nicht eingerechnet der Epochenbruch, den die Trump-Administration uns seit knapp 2 Monaten präsentiert. Das verlangt eigentlich eine komplett neue Berechnung, weil wir uns nicht mehr auf die Amerikaner verlassen können und deswegen Europa ganz anders rüsten muss als bisher.
Glauben Sie, die Gesellschaft ist dafür bereit, wieder junge Leute mustern zu lassen und Wehrdienst machen zu lassen?
Ich denke schon. Das kann man natürlich nicht per Ordre de Mufti einfach so bestimmen, sondern man muss die Diskussion führen. Und das Positive ist, sie wird geführt. Es gibt viele Diskussionsforen auch außerhalb der Bundeswehr, wo das Thema Wehrpflicht, das Thema Dienstpflicht, allgemeine Dienstpflicht besprochen wird. Ich finde das sehr positiv. Es gibt sehr viele gute Gründe. Der Bedarf beim Militär ist aus meiner Sicht unabweisbar, aber es gibt auch sehr viele gute Gründe für eine allgemeine Dienstpflicht. Nur diese, anders als die Reaktivierung der Wehrpflicht, das wäre eine einfache Mehrheit im Bundestag, muss oder verlangt eine Verfassungsänderung. Und die braucht 2/3 Mehrheit im Bundestag. Ob diese Legislaturperiode das sieht, wage ich zu bezweifeln. Aber selbst wenn wir jetzt mal weg von der Politik gehen, ich glaube, wir müssen vom Bedarf kommen. Denn wie damals Roman Herzog Ende der 90er als Präsident des Verfassungsgerichtes sagte, die Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in die Freiheitsrechte des Bürgers, dass sie nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Bestand des Landes in Gefahr ist. Das konnte man schlechterdings nicht mehr behaupten, wenn die Politik sagt, wir sind von Freunden umzingelt. Das ist definitiv anders. Ich meine aber, wenn wir eine harte Bedarfsermittlung auch für die anderen nicht militärischen Bedarfe, die das Gemeinwesen hat, wo wir Personalbedarf haben, was durch Amtshilfe der Bundeswehr, Sie haben eben mal oder Westdeutschland angesprochen, nicht zu leisten ist. Wer soll es denn dann machen? Wenn wir also da mal uns ehrlich machen, wofür brauchen wir Menschen in der zivilen Verteidigung? Im Zivilschutz, dann glaube ich, kommen wir zu einem Ergebnis, was ernüchternd wird, nämlich die Freiwilligenbasis, die wir da momentan für haben, die Ehrenamtler, die werden nicht ausreichen, um alle Risiken, die uns ins Haus stehen, zu bewältigen.
Lassen Sie uns doch zu diesen Ehrenamtlern kommen. Das ist ja sozusagen der zweite Punkt, über den wir beide sprechen wollten. Die Zusammenarbeit des Militärs mit zivilen Organisationen wie den Maltesern. Sie haben gesagt, auch da gibt es ein paar Probleme. Vielleicht lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Wie sieht denn die Zusammenarbeit knapp erklärt in der Praxis aus zwischen ziviler und militärischen Organisationen?
Also ganz platt gesagt, im Bedarfsfall, also wenn eine Katastrophe vor Ort oder ein Unglücksfall oder irgendwo ein Ereignis entsteht, wo sowohl Militär als auch zivile, in dem Fall Hilfsorganisationen wie die Malteser zusammenwirken, ist das regelmäßig sehr kameradschaftlich, sehr ergebnis-, problem- und lösungsorientiert. Das macht große Freude. Was ich mir wünschen würde, und nicht nur ich persönlich, sondern das wünscht sich sowohl die Bundeswehr als auch die Malteser, dass diese fallweise Zusammenarbeit noch etwas besser institutionalisiert wird, um auf die skizzierten größeren Probleme, die uns möglicherweise ins Haus stehen. Und das ist dann nicht nur das lokale Hochwasser in Bonn oder in Düsseldorf, sondern eine Großschadenslage, die länderübergreifend ganz andere Ressourcen braucht. Die Vorbereitung auf solche Szenare verlangt ein strukturierteres, eine institutionelle Zusammenarbeit. Da haben wir noch Verbesserungsmöglichkeiten.
Haben Sie ein Beispiel, wo Ihnen heute was fehlt und wo Sie gesagt haben, Mensch, das hätte doch mit einer viel besseren institutionalisierten Zusammenarbeit also deutlich besser klappen können?
Also wir haben schon über das Hochwasser gesprochen. Ich denke, das ist sattsam bekannt, ja nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch in Nordrhein-Westfalen ist das nicht optimal gelaufen, weil unser Katastrophenreaktionssystem ist ja sehr bewährt und das sollte auch so bleiben, unbedingt aus meiner Sicht, dass wenn ein örtliches Ereignis eintritt, der örtliche Verantwortliche, die Oberbürgermeisterin, der Landrat, die Verantwortung hat und das auch im eigenen Saft regelt. Da gibt es ja gar keine Notwendigkeit, dass da irgendeine übergeordnete Instanz sich einmischt. Das hat sich bewährt, das sollte auch so bleiben. Was aber fehlt, und das haben wir sowohl beim Hochwasser als auch ganz stark in der Pandemie gesehen, dass wenn ein Problem, eine Großschadenslage nicht nur örtlich, sondern überregional und sogar bundeslandübergreifend eintritt, dass wir nicht mal die Führungsstrukturen haben, kein gemeinsames Lagebild, keine Absprache, wer jetzt wo in welchem Schwerpunkt eingesetzt wird. Also dieses Führungssystem ist schon mal das allererste, was aufgebaut werden muss, weil das sowohl für zivile Unglücksfälle, für Kriminelle, für terroristische Aktivitäten, die zu Großschadenslagen führen oder auch für militärische, immer gebraucht wird. Also das wäre aus meiner Sicht das allererste, was wir wirklich bundesweit aufstellen müssen. Nochmal betone ich, nicht um irgendetwas zu zentralisieren, aber um überhaupt die Möglichkeit haben, bei Großschadenslagen übergeordnet agieren zu können. Und das ist momentan immer sehr stark ad hoc und nicht vorbereitet.
Was tun Sie denn bei den Maltesern eigentlich, um Ihre Resilienz der Helferinnen und Helfer zu stärken?
Sie haben es praktisch mit Ihrer Frage gesagt, ein ganz wichtiger Baustein der Resilienz von Systemen ist das Verständnis und die Mitarbeit der Menschen in diesem System. Mhm. Und das ist aktuell in der Tat mein großer Schwerpunkt, zusammen mit Hauptamtlichen aus dem Malteserverbund, die Menschen, und zwar nicht nur die Führungskräfte, sondern auch alle Hauptamtlichen, auch die Ehrenamtlichen zu sensibilisieren für diese Probleme, die wir haben können, die Risiken für die Sicherheit der Menschen, wie gesagt, nicht nur militärisch, auch militärisch, um Verständnis zu wecken. Erstens, dass es erforderlich ist, dass jetzt politisch geklotzt wird. Zweitens aber auch, für den Blick zu schärfen im eigenen Bereich. Was kann denn bei uns, zum Beispiel beim Altenheim, schiefgehen, wenn der Strom ausfällt und 3 Tage kein Strom kommt und kein Mensch auch kommt von außen, um zu helfen? Wie muss ich meinen Betrieb so aufsetzen, dass ich erstmal aus eigener Kraft die Funktionsfähigkeit dieses Beispiel Altenheims erhalten kann? Das ist natürlich vor allem eine Aufgabe an die Führungskräfte, und zwar jetzt. Aber jeder Einzelne, auch die alten Pflegerinnen, um im Beispiel zu bleiben, muss sich überlegen, was mache ich denn, wenn ich jetzt eigentlich um 15.30 Uhr Schichtende habe und um 16 Uhr meine Tochter aus der Kita abholen muss, aber ich nicht weg kann aus diesem Altenheim aus unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel, weil die Schichtablösung nicht kommen kann. Ich kann ja die alten Leute nicht einfach alleine lassen. Was mache ich mit meinem Kind? Also diese simplen Überlegungen muss jeder Mensch, der in einem System arbeitet, anstellen. Und zum Schluss wirklich jeder Mensch, auch der Einsamste, der gar keine Verantwortung in irgendeinem System hat, sollte vorsorgen. sollte die Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beherzigen.
Wie kann ich denn vorsorgen? Haben Sie 2, 3 Tipps für den, ich sag mal, den einfachen Haushalt, wie der vorsorgen kann? Wasser, Strom und Batterien? Was sind da Ihre Tipps?
Der allereinfachste Tipp ist bbk.bund.de. Da finden Sie die Broschüre, die Katastrophenschutzfibel des Bundesamtes, was Sie gerne zusenden, was Sie aber auch im Netz nachschauen können. Und da sind Empfehlungen, wie Sie es gerade skizziert haben, für die Vorratshaltung, Lebensmittel, Batterien, solarbetriebene Stromaggregate, was auch immer, um die ersten Tage, die möglicherweise keine Hilfe von außen zu erwarten ist, für sich persönlich, für seine Wohngemeinschaft vorzusorgen. Und übrigens, ganz aktuell hat die EU, vorgestern meine ich, war das eine Pressekonferenz, einen Actionplan entwickelt, genau mit diesen gleichen Empfehlungen, 72 Stunden. Stell dir vor, der Strom fällt aus, du bist alleine in deinem Haus, du kannst keine Hilfe von außen erwarten, anrufen. Was bereitest du dafür vor?
Nun habe ich Ihnen gespannt zugehört und festgestellt, dass ich nicht all Ihre Empfehlungen umgesetzt habe.
Sind Sie nicht der Einzige?
Genau. Und ich meine, ich als Journalist berichte ja über die Krisen auch in diesem Land und mir ist das durchaus bewusst. Bin ich also naiv oder habe ich das Risiko einfach noch nicht richtig verstanden?
Ich will da keine Bewertung abgeben, Herr Schäpe. Ich kann aber auf eine Umfrage, die die Malteser Ende letzten Jahres gestartet haben, verweisen und sagen, dass sie tatsächlich nicht der Einzige sind. 3/4 der Deutschen, Stand später November 24, wissen oder spüren, dass die Sicherheitslage kritisch ist. Sie wissen auch, dass man selber Vorsorge treiben muss. Von diesen 3/4 tut es aber faktisch nur 1/4. 1/4 hat also Vorräte angelegt oder einen Notfallrucksack gepackt. Ein weiteres Viertel plant das und das 3/4 auf diese 75% macht nichts. Weiß also, Mensch, wir haben ein Problem, aber tut nichts. Das will ich nicht interpretieren, warum die Menschen da nichts tun, aber ich könnte mir vorstellen, dass man immer noch so den Eindruck hat, naja, erstens kommt es nicht so schlimm und zweitens wird dann schon einer irgendwie anweisen, was zu tun ist. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass die Menschen verstehen, es kommt ganz persönlich auf sie selbst an, die ersten Stunden und Tage einer Katastrophe, wie auch immer geartet, für sich selbst zu sorgen, weil staatliche oder auch Hilfsorganisationen die Masse an Unterstützungsleistungen für jeden Einzelnen gar nicht leisten können. Also da ist wirklich jeder erwachsene Mensch gefordert, für sich selbst zu sorgen und weg von dieser Vollkasko-Mentalität. Der Staat wird schon richten.
Nun, wenn jeder Einzelne vorsorgt, ist natürlich jedem Einzelnen schon mal geholfen. Und ich habe Ihren Appell verstanden und will mich jetzt dann nach diesem Gespräch zu den 25% zählen, die dann auch vorsorgen. Was kann denn aber die Gesellschaft vielleicht als Ganzes tun? Weil die Gesellschaft ist ja mehr als jeder Einzelne, wie man so schön sagt. Was kann so eine Gesellschaft als Gesamtes tun, um resilienter zu werden?
Also ich bin der Überzeugung, dass wir auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig arbeiten müssen. Es braucht angesichts der skizzierten neuen Lage, also neu geartete, mit größerem Schadenspotenzial behaftete Risiken, nicht nur militärische. Die neue Lage dadurch, dass die Trump-Administration sich von Europa abwendet, verlangt einen politisch-konzeptionellen Neuansatz für die Sicherheit in Deutschland. Und zwar im föderalen System abgestimmt. Kein Pappenstiel, aber durchaus machbar.
Im Gegenteil, ja.
Ganz konkret, nationale Sicherheitsstrategie muss weiterentwickelt werden, um die skizzierten neuen Entwicklungen vollständig zu erfassen und als Dachdokument dann für das konkrete Handeln dienen. Dazu bräuchte es natürlich ein Instrumentarium. Nationaler Sicherheitsrat ist in der Diskussion, wäre aus meiner Sicht das Herzstück für die konkrete Umsetzung jetzt dieser nationalen Sicherheitsstrategie. Aber bitte nicht warten, bis das Ding neu geschrieben ist und wir dann ja 2026 haben. Parallel muss der Bund führen und mit Ländern und den politisch verantwortlichen föderalen System ein Stocktaking machen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die Top 12, 15 Risiken, militärische Unfälle, kriminelle Aktivitäten, Terrorismus und so weiter, die Top 15 Risiken illustrativ beschreiben, ableiten, was brauchen wir im gesamten Land, und zwar nicht nur staatlich, sondern auch Hilfsorganisationen, auch Gewerbe, an Fähigkeiten. Und dem gegenüberstehen, was haben wir? Dann wird sehr schnell deutlich, wo es dran fehlt. materiell, personell, infrastrukturell. Und dann abgestimmt, wiederum im föderalen System, aber mit Beteiligung der Zivilgesellschaft, des Gewerbes, diese Defizite abgestimmt beheben. Und wenn wir so einen Plan jetzt schon hätten, dann könnten wir auch Vorschub leisten, diesen immensen Wünschen aus allen möglichen Ecken, was man jetzt mit dieser Billion zusätzlichem Geld machen kann. Und das würde dann erlauben, dass wir wirklich im Schwerpunkt des Bedarfs einsetzen.
Was ist die, abseits des Militärischen, aus Ihrer Sicht die größte Bedrohung, die auf uns wartet, uns bedroht?
Ich denke, dass die größte Bedrohung eine terroristische ist. Der Peter Neumann, bekannter Terrorismusforscher deutscher Herkunft am King's College in London, spricht davon, dass wir am Beginn einer dritten Terrorwelle stehen, nach 9-11, nach dem Krieg in Syrien, jetzt nach dem 7. Oktober 23, Hamas-Überfall auf Israel. Diese heute mit relativ geringem Einsatz großen möglichen Schadensbilder. Das ist aus meiner Sicht mit das Gefährlichste. Aber manche Dinge kann man auch gar nicht vom Ursprung her unbedingt erkennen. Wo kommt ein Cyberangriff her? Ist der staatlich motiviert? Ist das vielleicht eine kriminelle Organisation? Also wir müssen schlicht und ergreifend Großschadenslagen, die auf die kritische Infrastruktur wirken, Strom, Wasserversorgung, Lieferketten werden zerstört, um den Menschen Angst einzujagen. Das ist eigentlich der Hintergrund, Menschen zu verunsichern, den Menschen zu glauben zu geben, dass das System, die politisch Handelnden das Problem lösen. Und da sehen wir ja ernsthafte Anzeichen, dass das Vertrauen der Menschen in die Problemlösungsfähigkeit unseres liberal-föderalen Demokratiesystems erschüttert ist. Man muss das so deutlich sagen. 50% der Deutschen trauen unserem System nicht mehr zu, die Probleme zu lösen. Und das muss alarmieren. Und deswegen muss die Politik auf allen Ebenen der Resilienz arbeiten und mit praktischen Ergebnissen kommen und nicht nur mit theoretischen, man müsste, man könnte, man sollte.
Wie gefährlich ist denn, Sie haben es gerade angesprochen, die politische Polarisierung, diese gesellschaftliche Spaltung, die wir bei Wahlen sehen, die wir in öffentlichen Debatten sehen, wie gefährlich ist die für das Thema Krisenresilienz?
Die Feinde unseres Systems sind nicht nur außen, die sitzen auch bei uns im Land und die sitzen auch in den Parlamenten bei uns. Ich will es aber mal positiv ausdrücken. Ich finde es wirklich ermutigend bisher, dass die potenziellen Regierungspartner und auch eine Oppositionspartei wie die Grünen offenbar erkannt haben, dass man jetzt, wie gesagt, klotzen muss und nicht kleckern darf, um diese Probleme zu heilen. Und ich bin auch überzeugt, dass diese Hälfte der Deutschen, die kritisch oder nicht kritisch mit der Demokratie, aber der Demokratie diese Problemlösungskompetenz nicht mehr zutraut, dass die auch wieder überzeugt werden können, wenn klar wird, Mensch, Politik hat verstanden, was die Menschen wirklich bewegt. Thema Migration, das ist etwas, was die Menschen überall bewegt. Und da muss konkret etwas passieren. Und da darf jetzt nicht so eine Soße drüber gekippt werden. Also ich bin durchaus zuversichtlich mit dem Beginn der neuen Legislaturperiode, aber es muss weitergehen und es muss in diesem Jahr ganz konkrete Ergebnisse geben und nicht nur so konsensuslose.
Welche Rolle spielen eigentlich Unternehmen und die Wirtschaft beim Thema Resilienz? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben jetzt die Zivilgesellschaft, zivile Organisationen, das Militär. Eine Rolle spielen ja auch Unternehmen und die Wirtschaft. Spielt das auch beim Thema Resilienz eine wichtige Rolle oder ist das da nachgelagert?
Nein, absolut. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung auch für die Stabilität, für den Wohlstand, für den sozialen Frieden in Deutschland, der uns ja seit 75 Jahren im Westen und seit 35 Jahren im gesamten Land begleitet. Eine starke Wirtschaft, die Verteilkonflikte nicht zum Ausbruch kommen lässt, weil alle bisher ein gutes Auskommen hatten. Es ist natürlich schon alarmierend, dass die Wirtschaft ihrerseits alarmiert, Weggang von Industriearbeitsplätzen, wenn die Rahmenbedingungen nicht angepasst werden. Auch das ist ein Resilienzthema und deswegen ist es der soziale Friede im Land, der wesentlich auf unserem Wohlstand, wesentlich auf unserer starken Wirtschaft basiert, ist ein Stabilitätsfaktor. Und wenn die Menschen unzufrieden werden, dann sind sie auch empfänglich für Narrative von innen oder von außen, die das System umwerfen wollen. Deswegen absolut, eine starke Wirtschaft ist eine Voraussetzung für eine stabile Demokratie.
Sie haben ja viele Beispiele jetzt gebracht, wie man Deutschland resilienter machen kann. Können wir irgendwas aus dem Ausland lernen, wo Sie sagen, das läuft da besonders gut und das sollten wir adaptieren?
Immer werden die Beispiele aus Skandinavien gebracht, besonders Finnland, sehr beeindruckend mit diesem Total Defense Konzept, wo alle Bürger und Bürgerinnen auch eine Vorstellung haben, wo ihr Platz ist, im doppelten Sinne, wenn eine Krise eintritt, wo ihr Platz bei den Streitkräften oder im Zivilschutz ist und wo sie einen Unterschlupf finden, einen Bunker, einen geschützten Raum. Dort ist das alles sehr gut miteinander verzahnt, traditionell. Das wird bei uns so schnell nicht zu kopieren sein, aber als Maßstab, als Modell allemal berücksichtigungsfähig. Also es gibt Beispiele und vielleicht das noch, weil ja manche Leute immer Sorge haben, Mensch, wenn wir jetzt da anfangen, uns auf den Krieg vorzubereiten, dann ist das ja quasi eine Kriegsvorbereitung, die dann die Gefahr steigert. Ich denke, niemand wird Finnland, Schweden, Norwegen bellizistische Motive unterstellen können. Es sind gerade wieder die Finnen als glücklichstes Volk oder glücklichste Nation auf dem Erdball identifiziert worden. Also Wehrhaftigkeit und glaubwürdige Abschreckung mit einem toleranten Gesellschaftssystem ist überhaupt kein Widerspruch, sondern geht.
Wenn man ihnen so zuhört, kann man den Eindruck gewinnen, dass die nächsten Jahre nicht besonders lebenswert werden, oder? Wie kriegen wir noch ein bisschen Optimismus in diese Folge rein? Es ist ja schön, es ist richtig, dass Sie die Probleme ansprechen. Aber wie optimistisch sind Sie eigentlich noch als einer, der viele Jahre im Militär gearbeitet hat, einer, der viele Jahre lang sich mit Krisen und Bedrohungen befasst hat? Ist es gerade eine besondere Situation? Das ist ja irgendwie eine Floskel. Es wird immer alles schlimmer. Resilienz ist wichtiger denn je. Wie stehen Sie zu der Problemlage und zu dem Optimismus?
Ich bin immer Optimist gewesen und auch in dieser Lage. Und ich würde das auch nicht teilen, Ihre Sorge, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Im Gegenteil, ich freue mich jeden Tag. Ich habe 3 Enkel und für die mache ich das natürlich auch. Ich glaube, dass meine 3 Enkel eine gute Zeit auch als Erwachsene in Deutschland haben werden. Und ich will es positiv sehen. Das Verständnis, die Sensibilisierung auf allen Ebenen, in der Politik, in der Bevölkerung, das war noch nie so greifbar für mich, nicht nur für militärische, sondern überhaupt für Risiken und für Handlungsbedarf des Staates. Die Bereitschaft, dafür sehr viel Geld auszugeben, die Bereitschaft auch, dass die Bürger sich engagieren, mehr als die Hälfte der jungen Männer, die potenziell betroffen sind, sind für die Reaktivierung der Wehrpflicht. Das sind alles positive Zeichen. Aber es muss jetzt konkret in Handeln umgesetzt werden. Noch ist Zeit, der Boden ist bereitet, deswegen bin ich zuversichtlich.
Das sagt ein optimistisch gestimmter Resilienzexperte, nämlich Martin Schelleis, hier im Podcast Erststimme. Vielen Dank für Ihre Zeit und die sehr interessanten Einblicke, Herr Schelleis.
Vielen Dank Ihnen, Herr Schöppe.
Und das war's auch schon wieder mit der Erststimme. Die nächste Folge erscheint Anfang Mai und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast doch in Ihrer Streaming-App. Ich bin Michael Schöppe, Ihnen eine gute Zeit.